Bisher tauchte auch hier in dem Morgenmagazin auf Radio Korax und im Pi-Radio-Verbund Stadt und Provinz immer wieder als Gegensatzpaar auf, dass es nicht so eindeutig zu bestimmen ist. Darauf haben wir bereits geguckt. Genauso wenig trifft ja auch die Aussage zu, die Menschen in der Stadt seien wesentlich aufgeklärter als auf dem Lande oder der Konservatismus sei eben nur eine provinzielle Angelegenheit. So falsch wäre es auch, bestimmte politische Lager oder Bewegungen dem städtischen oder ländlichen Raum eindeutig zuzuordnen. Also natürlich gibt es Tendenzen, bloß das sind eben Tendenzen. Und wir haben uns hier in diesem Morgenmagazin in der ersten Stunde angeschaut, welche Gründe es auch und Einwände dagegen es für die Ablehnung oder sogar Feindschaft gegenüber Großstädten gibt. Und wir haben auch gehört, dass vor allem völkische rechte Personenkreise der Stadt als Sündenpfuhl des Dorflebens gegenüberstellen, wo die Welt noch in Ordnung ist und traditionelle Strukturen erhalten bleiben. Und da klang eben an, dass das Verhältnis von Stadt und Land immer auch eine politische Sache ist und eine gesamtgesellschaftliche Begebenheit darstellt oder die Verhältnisse daran abzulesen sind. Wir haben von rechten Siedlern gehört und von einer langen antisemitischen Tradition des Städtehasses. Und jetzt wollen wir uns aber mit jemandem unterhalten, der auch der Stadt den Rücken zugekehrt hat, sicherlich aber mit ganz anderen Motiven, als das bei den Fans von nationalbefreiten Käfern der Fall ist, nämlich mit Kenneth Anders. Der ist Mitbegründer und Sprecher des Büros für Landschaftskommunikation, das eng verbunden ist mit dem Oderbruch-Pavillon. Was er im Ländlichen findet, was Landschaftskommunikation sein soll und inwiefern die Provinz durchaus fortschrittlich sein kann, über das sprechen wir jetzt mit Kenneth Anders. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Ja, du bist von Hause aus, habe ich gelesen, Soziologe, Philosoph, Kulturwissenschaftler, alles Bereiche, die man jetzt erstmal schubladenmäßig eher im Städtischen ansiedelt. Was tust du in Barnim, also dieser Hochfläche nordöstlich von Berlin, wo ihr diesen Oderbruch-Pavillon auch habt?
Ja, ich bin tatsächlich im Oderbruch. Das ist eine sehr langgezogene Kleinlandschaft, eine Niederungslandschaft direkt an der deutsch-polnischen Grenze. Und ich bin als junger Kulturwissenschaftler dorthin gezogen und war sehr stark beeindruckt von dem landschaftlichen Eindruck, den dieser Raum gemacht hat, und habe mich dann als Kulturwissenschaftler mit meinen Partnern da mit diesem Raum auseinandergesetzt. Und wir haben etwas aufgebaut, das nennen wir Landschaftskommunikation. Und das ist eigentlich der Versuch, öffentliche Diskurse zu stiften über die Landschaftsentwicklung, über diese Raumentwicklung. Mhm. Und die Idee dahinter ist halt die, dass wir sagen, es geht gar nicht so sehr um Stadt und Dorf oder Stadt und Land, sondern alle Menschen leben in einem Habitat, das ist für uns die Landschaft. Und es ist ein fataler Fehler, wenn man versucht, diese Dinge gegeneinander, diese Siedlungsräume gegeneinander zu polarisieren. Mhm. Wir sagen in der Regel, man ist in der Stadt, ja, und draußen auf dem Land. Und das ist aus unserer Sicht schon, also systemtheoretisch eigentlich ein Fehler. Denn die städtischen und ländlichen Räume müssen gemeinsam betrachtet werden. Und wenn wir das nicht machen, haben wir irgendwann enorme Probleme mit der Demokratie. Dann werden quasi die Ballungsräume zu, sagen wir mal, scheindemokratischen Inseln in einem Meer quasi von Betriebsflächen, in denen eigentlich keine demokratischen Prozesse mehr stattfinden. Und das werden am Ende diese Ballungsräume auch nicht überleben.
Hm. Ja, du hast es gerade angesprochen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Geschichte ist und Diskurs. Ich habe mich da gefragt, als ich dann ein bisschen rumgesurft bin und auch verschiedene Projekte, die dort stattfinden, mir angeguckt habe, wie da so die Vermittlung passiert. Also, weil wenn du jetzt auch mit mir sprichst, du hast auch betont oder gesagt, ja, du hast aus so einer kulturwissenschaftlichen Brille erstmal da drauf geblickt. Da frage ich mich dann eben, also vielleicht als eben arrogante Städterin, wie transformiert man das Ganze dann, dass auch eben das eben nicht in wissenschaftlichen Begriffen vermittelbar ist?
Also das könnte man erstmal denken, dass das ein Problem ist, aber das Schlüsselwort heißt eigentlich erstmal Selbstbeschreibung. Und Selbstbeschreibung bedeutet, dass wir die Fähigkeit der Region über sich selbst zu sprechen, dass wir die weiterentwickeln wollen. Und das geht nur, wenn man von den Kommunikationen ausgeht, die in dem Raum sind. Mhm. Also mal ein Beispiel, wir haben ein Theaterstück gemacht über freiwillige Feuerwehren im Oderbruch. Die Voraussetzung ist, dass man natürlich nicht auf diese Leute herabschauen darf, sondern man muss Respekt vor ihnen haben und man muss ihre Leistung ernsthaft anerkennen. Und dann haben wir mit 60 Feuerwehrleuten gesprochen und haben ein Ein-Mann-Theaterstück daraus entwickelt. Und das ist in erster Linie geschrieben entlang des Originaltons der Berichte der Feuerwehrleute. Und mit diesem Material kann man umgehen, das kann man weiterentwickeln, aber es geht nicht darum, die Leute irgendwie zu belehren über das, was sie denken sollen oder wie sie die Welt sehen sollen, sondern ausschließlich darum, von ihren Kommunikationen ausgehend zu sagen, aha, so beschreibt ihr die Welt und das sind die Konflikte, die in eurer Welt vorkommen, und diese Dinge sichtbar zu machen und in diese Selbstbeschreibung zu investieren. Mhm. Und wenn man das nicht macht, dann machen das irgendwann andere und die geben dann im Prinzip die Inhalte vor. Mhm. Und das wollen wir gerne nicht. Wir wollen, dass die Leute in der Lage sind, ihre Probleme selber zu beschreiben und ihre Räume selber differenziert zu entwickeln.
Hm. Ich weiß nicht, ob du uns jetzt schon vorhin gelauscht haben. Wir haben jetzt als letztes uns mit einem Text von Kurt Tucholsky beschäftigt, der so schreibt, ja, eben, also der beschreibt 1920 die Provinz und sagt, ja, es sei die Aufgabe der Partei, da eben aufs Land zu gehen und die sozusagen aufzuklären. Und ja, ich fragte mich, ob ihr auch so einen Moment vielleicht wahrscheinlich mitbedacht habt, als ihr das Projekt gestartet habt. Also ihr habt jetzt schon, oder du hast jetzt schon stark gemacht, eben die Kommunikation miteinander, diese Selbstbeschreibung. Mich interessiert trotzdem, als ihr das Projekt angefangen habt, das heißt ganz frisch sozusagen in der Gegend wart und ja, und ich unterstelle den Dörflern jetzt genauso wie Leuten aus der Stadt eben, dass diese Trennung, dass man erstmal Stadt und Land so getrennt denkt. Insofern ist es ja auch ein Eindringen in eine Sphäre, die erstmal eben, wo ihr nichts verloren habt als Berliner oder so. Sowas. Ja. Wie waren da die Reaktionen, als ihr mit dem Projekt gestartet seid?
Also, die waren eigentlich sehr gut. Wir hatten sofort, vom ersten öffentlichen Auftreten an, hatten wir Zugang zu sehr verschiedenen Akteursgruppen. Ich weiß mal, bei unserer Auftaktveranstaltung kamen sowohl Leute aus dem Wasserbau, die hier im Oderbruch sehr wichtig sind, als auch Landwirte, als auch Künstler, Kommunalpolitiker. Wir hatten also von vornherein, zumindest in allen, sagen wir mal, sozialen Systemen, hatten wir erstmal Leute, die das interessant fanden und die das auch vermittelt haben. Wir hatten natürlich auch Leute, die Vorbehalte hatten. Zum Beispiel haben wir mal 4 Szenarien fürs Oderbruch gemacht. Da sind einige hier sehr nervös geworden. Andererseits muss ich sagen, wir mussten auch selber viel lernen. Ich bin seit ein paar Jahren in der Kommunalpolitik ja auch aktiv. Und das ist nicht immer schön, das macht nicht immer Spaß. Aber was man eben lernt, ist, dass es auf dem Land durchaus sehr, sehr viele demokratisch hochinteressante Prozesse gibt, dass Leute sich auseinandersetzen, dass Leute mit sehr viel Mut in diesen ländlichen Zivilgesellschaften auch unterwegs sind. Mhm. Und das ist für Leute, die jetzt, sagen wir mal, aus Berlin oder sonst woher aufs Land kommen, nicht von vornherein immer gleich lesbar. Das sieht man nicht gleich, weil man nämlich gewohnt ist, die Menschen nach anderen Kriterien einzuteilen, ne? Also man kommt irgendwie als Städter daher und sagt irgendwie, Bio ist gut und konventionell ist schlecht oder links ist gut und CDU ist schlecht. Also man hat irgendwie so bestimmte Muster, nach denen man Dinge irgendwie ordnet. Und dann stellt man aber fest, wenn man in so einen Gemeinderat geht oder in den Kreistag geht und sich anguckt, wie dort demokratische Auseinandersetzungen geführt werden, dass diese Muster nicht immer unbedingt helfen, sondern dass es nötig ist, dass Leute sich klar ausdrücken, dass sie den Mut haben zu widersprechen, dass sie es aber auch aushalten, dass Leute anderer Meinung sind. Und das hat auf dem Land immer eine hochgradig persönliche Komponente. Das heißt, ich muss damit leben, dass diese Leute, also dass meine Gegner quasi Teil meiner Nachbarschaft sind und mit denen eine demokratische Kultur ausbilden. Und das ist sehr interessant. Also wenn ich das vergleiche mit Räumen, in denen ich mich relativ gut quasi in meine Milieus einrichten kann und sagen kann, okay, ich gehöre zu denen und die anderen, zu denen ich nicht gehöre, die wohnen auch woanders. Mhm. Ne? Auf dem Land läuft man sich immer wieder über den Weg. Mhm.
Du meinst also, dass die Segregation in der Stadt und die Möglichkeit, sich in seine eigene Szene oder Nische zu verkriechen, eigentlich gar nicht so förderlich dann
ist? Ja, das würde ich sagen. Also ich meine, es ist eine Besonderheit ländlicher Kultur, dass diese Segregation sehr viel geringer ist, in Teilen gar nicht vorkommt. Und das führt genau zur Besonderheit ländlicher Räume. Es kann nämlich auf der einen Seite dazu führen, dass Menschen sehr viel Einfluss auf andere nehmen in einer Art und Weise, wie es dem Land traditionell vorgeworfen wird. Ne? Dass man sagt, die machen alle das, was eine Person, ein mächtiger Akteur vorgibt. Es kann aber auf der anderen Seite eben auch eine große demokratische Kraft entfachen, nämlich dort, wo Menschen sagen, natürlich ist mein politischer Kontrahent mein unmittelbarer Nachbar und ich kann ihm sozusagen nicht aus dem Weg gehen, aber das halte ich aus. Und diese Fähigkeit, diese, wenn man so will, diese Schlagkraft und dieses persönliche Standing, das erlebe ich eben in diesem Raum auch immer wieder. Und deswegen kommt es eben doch sehr stark in diesen ländlichen Räumen auf die, ja, also persönliche Kraft und die persönliche Haltung von diesen Leuten an.
Ja, der Oderbruch-Pavillon, der vereint ja viele unterschiedliche Projekte, deren Gemeinsamkeit es eben immer ist, dass sie eben so einen regionalen Bezug haben und die einzelnen Bausteine sind dann Wasserwirtschaft, Initiativen, Heimatwissen und viele mehr. Also da sind sehr, sehr viele Projekte mit versammelt. Ich habe mich dann gefragt, und das schließt so ein bisschen an das an, was du jetzt gerade meintest, ob es so eine Metaebene gibt. Also du meintest jetzt gerade eben, so ein demokratischer Prozess vollzieht sich, indem es geschieht, ja, indem ich eben meinen Nachbar mitbekomme und merke, der ist vielleicht politisch nicht mit mir auf einer Linie, aber eben man kommt da trotzdem, grüßt man sich oder sowas, keine Ahnung, ob das der Anfang wird, ja.
Aber man muss es im Konflikt aushalten, ne?
Genau,
und trotzdem bestimmte Umgangsformen einhalten.
Genau, ja. Und dazu meine Frage, sind diese möglichen Konflikte oder Kontroversen, werden die eben ausgetragen, auch explizit, oder ist es dann was, was man doch im stillen Kämmerle für sich macht? Also, na, ob es da quasi von euch so ein, oder was heißt von euch, von irgendwem, so eine Metaebene eingebaut wurde, wo man dann eben auf einer politischen Ebene beispielsweise zusammenkommt und das auch vereint sozusagen miteinander diskutiert, oder ist es eben eigentlich eine Sache von jedem Einzelnen persönlich, den anderen zu akzeptieren?
Ja, dazu muss man sagen, also wir versuchen schon, diese Arbeit auf eine Art und Weise zu führen, dass sie nicht allzu theoretisch ist. Also wenn jemand kommt und sagt, ich schreibe dir einen Beitrag, wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb meinetwegen und wir haben gerade vor 12 Wochen unsere Milchkühe abgeschafft wegen der Milchpreiskrise und dann sage ich, Mensch, das ist für uns total interessant, bitte beschreibt das. Was passiert da mit euch? Wie geht ihr als Betrieb damit um und wie wollt ihr weiter eure Existenz sichern? Dann würde ich das nicht von vornherein politisch allzu stark forcieren. Die Selbstbeschreibung ist erstmal ein Wert für mich an sich, ja, wo ich sagen würde, beschreibe, was du tust in der Landschaft und mit was für Beweggründen du es tust und das hat erstmal einen Eigenwert. Ne? Auf einer anderen Ebene steht die Tatsache, dass wir den Konflikt, weil du nach Metaebene fragst, den Konflikt von vornherein einplanen. Deswegen haben wir diese verschiedenen Perspektiven im Oderbruch-Pavillon vorgesehen. Wir haben also gesagt, wir wollen nicht von vornherein einen Konsens stiften über diesen Landschaftsraum, sondern wir gehen davon aus, dass Landwirte diesen Raum anders betrachten als Naturschützer. Und insofern ist es schon auch gedacht als eine Form der Austragung von Kontrasten, von Differenzen, von Konflikten, die aus unterschiedlichen Aneignungsweisen in diesem Raum herrühren. Und da habe ich aber dann das Problem, dass ich dann immer Gewährsleute brauche, die auch bereit sind, eine Position zu vertreten. Und wenn man sich jetzt das Oderbuch anschaut, kann man sehen, dass es Kommunalpolitiker gibt, die sich äußern, Künstler, die sich äußern, Landwirte, die sich äußern. Es ist aber sehr schwer, zum Beispiel Gewährsleute zu finden, die sagen, ich trete öffentlich ein für Belange des Naturschutzes in diesem Raum. Also ich lasse mich da auf einen Konflikt ein. Gibt es wenige. Es gibt 3, 4, aber die sind wirklich nicht sehr stark vertreten. Und der amtliche Naturschutz zum Beispiel hat große Schwierigkeiten, sich in diese öffentliche Auseinandersetzung hineinzubegeben. Und wenn ich dann aber eine Instanz in diesen Auseinandersetzungen, in dem Diskurs, wenn ich eine Instanz nicht aufrichten kann, wenn ich sagen kann, hier stehen die Leute, die diese oder jene Position auch vertreten, dann wird die Position selber in dem Diskurs auch nicht etabliert. Das ist wirklich ein Problem. Also wenn ich niemanden habe, der für eine Position einsteht, dann entfällt die Position im Diskurs eigentlich.
Der Luke hat eine Frage.
Genau, jetzt guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe jetzt bisher im Interview zugehört, finde das sehr spannend. Und du hast sozusagen von Konflikten geredet, die man im Vorhinein mit einplant. Und das klingt sozusagen als eine, ja, sozusagen eine politische Vorstellung. Alles unglaublich positiv erstmal. Mich würde interessieren, wie das in euren Erfahrungen, in eurer Arbeit gewesen ist, ob es da sozusagen auch Phasen gegeben hat, wo ihr sagt, oh, das ist gerade ganz schön krass, oder sozusagen Erfahrungen, die vielleicht auch ein bisschen negativ gewesen sind. Und also gibt es das auch?
Ja, also entscheidend sind eigentlich Erschöpfungserfahrungen. Es gibt eben immer wieder zwischendurch Phasen, wo man nicht weiß, ob das alles zu was führt. Aber es gibt eine Grunderfahrung und die trägt mich eigentlich bis heute ganz stark. Wenn ich zu jemandem gehe, der hier auf dem Land lebt und etwas tut, wir nennen das landschaftsprägende Akteure, das heißt, wir sagen, wir sind eigentlich interessiert an Leuten, die in irgendeiner Weise versuchen, diesen Raum zu gestalten. Sei es, dass sie ihn malen, sei es, dass sie über ihn schreiben, sei es, dass sie ihn beackern oder dass sie in ihm irgendeine Form von Verantwortung übernehmen. An solchen Leuten sind wir interessiert. Und das machen wir in der Bildung und in unseren Beschreibungen im Oderbruch-Pavillon, in Ausstellungen, jetzt neuerdings auch im Museum Alt-Ranft. Und wenn ich zu solchen Leuten gehe und sage, ich möchte, dass du mir bitte beschreibst, wie du dieses Schöpfwerk unterhältst oder wie du die Deichpflege machst oder welche Überlegungen du hast bei der Bodenbearbeitung oder wie du deine Kartoffeln vermarktest, dann ist die Bereitschaft der Leute, darüber zu sprechen, verblüffend hoch. Also die meisten wollen gar nicht unbedingt wissen, wofür das genau ist, weil sie das eigentlich so gut finden, dass jemand kommt und sich für ihre Arbeit interessiert und wirklich verstehen will, wie sie arbeiten und nach welchen Grundsätzen sie arbeiten und was für Überzeugungen in diesen Arbeiten stecken. Denn in der Regel sind die Leute gewohnt, dass man sie belehren will und dass man irgendwas sozusagen von ihnen will, sie von einer besseren Weltsicht überzeugen will und dass ihre Praxis aber eine eigene Kraft hat und auch auf eigenen Überzeugungen basiert. Das unterstellt man ihnen in der Regel nicht. Und die Erfahrung in diesen Befragungen ist so ein Gelingen. Das heißt, dass die Leute sofort bereit sind, mir Zeit zu schenken. Und zwar nicht wenig Zeit. Also mindestens 2 Stunden für ein Interview, häufig einen ganzen Tag, weil noch begleitende Exkursionen damit verbunden sind, weil sie sagen, los, lass uns rausgehen, ich zeig dir das, ich zeig dir meinen Acker, ich zeig dir meine wasserwirtschaftlichen Anlagen, ich zeige dir meine Ateliers, was auch immer. Und das ist wirklich toll. Und wenn dann dabei was herauskommt, wenn wir also dann Texte schreiben oder Theaterstücke produzieren oder Workshops machen und die vorher nochmal fragen, haben wir eure Sichtweise richtig dargestellt, dann ist auch das nochmal ein ganz, ganz toller Effekt, weil die sagen, ja, das ist super, dass das endlich mal jemand so ausdrückt. Und wir haben schon auch Phasen, wo wir erschöpft sind, weil wir eben merken, so eine Diskursprojekte, die kann man nicht mal für 2 Jahre machen. Das ist eigentlich eine Lebensaufgabe. Mhm. Eigentlich braucht jede Region eine diskursive, konsequente Begleitung. Die darf eigentlich nie aufhören. Mhm. Und da schwächeln wir manchmal schon, wo wir sagen, oh, woher sollen wir jedes Mal wieder die Kraft nehmen? Denn es gibt ja auch immer nur temporär dafür ein Mandat, ne? Also, dass wir das in Projekten mal finanzieren können oder sowas. Aber ansonsten muss ich sagen, die Praxis selbst, die funktioniert erstaunlich gut. Und es gab wirklich nur einmal eine schwierige Phase, als wir diese Szenarien gemacht haben. Da gab es wirklich sehr viel Gegenwind, wo wir manchmal auch dachten, Hossa, was haben wir uns hier eigentlich eingebrockt?
Ich hätte vielleicht eine abschließende Frage, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sozusagen diese eindeutige Trennung von Stadt und Land ja in Frage zu stellen ist und dass sie vor allen Dingen sozusagen nicht mit einer eindeutigen Wertung verbunden sein kann. Da würde mich noch interessieren, inwiefern es in euren Projekten dann auch sozusagen tatsächlich einen Brückenschlag gibt von dem ländlichen Raum in den urbanen Raum. Also gibt es da sozusagen auch eine Durchdringung oder zumindest eine Verbindung in euren Projekten?
Ja, auf verschiedene Weise. Also mal im Oderbruch-Pavillon haben wir eine Rubrik, die heißt irgendwie Blicke ins Bruch oder Blicke ins Tal, wo wir gezielt auch Außenperspektiven eigentlich einsammeln wollen, wo wir daran interessiert sind, dass Menschen, die zum Beispiel aus Berlin kommen, dass die diesen Raum beschreiben, dass sie sagen, wie sie ihn wahrnehmen. Denn als Bewohner guckt man sich auch vieles weg, was einem nicht gefällt, ne? Also es gibt zum Beispiel Dörfer, die sehen inzwischen doch recht traurig aus und man sieht das aber gar nicht mehr. Oder es gibt vielleicht Besucher, die sagen, Mensch, hier, guck mal, das erinnert mich an Italien, das ist doch wunderbar. Also solche Außenperspektiven sammeln wir eigentlich gezielt ein. Und eine andere Flanke ist natürlich die, wo gezielt Leute begleitet werden, die versuchen, Direktvermarktungswege nach Berlin aufzubauen. Denn diese Landschaft war mal extrem stark ökonomisch mit dem Ballungsraum Berlin und Potsdam verbunden. Es war der sogenannte Gemüsegarten Berlins. Und natürlich haben wir eine Sympathie für alle, die sagen, da wollen wir wieder hin. Wir wollen direkt da Wertschöpfungspartner von Berlin werden, indem wir Nahrungsmittel produzieren.